Ihr Lieben, ich freue mich, heute wieder unter euch zu sein. Und ein paar von euch haben heute gesagt, dass ich schon lange nicht da gewesen bin. Komme mir jetzt nicht so vor, der Urlaub war zu schnell vorbei gewesen. Genau, aber es war tatsächlich schon 7 Wochen oder 8 Wochen, wo ich nicht da gewesen bin. Ich hatte Kinderfreizeit, dann eine Woche war ich im Bezirk und dann hatten wir 4 Wochen Urlaub mit der Familie, das sehr erholsam war, sehr schön war. Und wir sind auch Gott dafür dankbar. Wir sind alle gesund zurückgekommen vom Urlaub, haben uns gut erholen können. Und die Kinderfreizeit, auf der 4 Kinder aus unserer Gemeinde dabei waren, war auch sehr, sehr schön gewesen. Ich habe sehr, sehr selten das Gefühl, dass ich eine Predigt in einer Gemeinde schon gehalten habe. Und ich hoffe, dass das heute nicht der Fall sei, ist. Normalerweise notiere ich mir sowas. Falls das der Fall sein soll, falls sich jemand von euch erinnert, dann ist das für euch eine Prüfung, wie gut ihr euch an die Predigt erinnern könnt. Aber ich glaube eh nicht. Aber jetzt habe ich so ein Gefühl oder auch bei der Vorbereitung gehabt. Aber es war mir wichtig, diese Predigt heute zum Abendmahl zu halten. Wer von euch kennt den Bibelvers, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind? Da gibt es Konflikte.
Das ist gefälscht,
ganz richtig. Den Bibelvers gibt es nicht. Es gibt den Bibelvers, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dieser Vers sagt uns nicht anderes, wo 2 oder 3, das ist Mindestanzahl für eine Gemeinschaft. Also da, wo 2 Menschen sind, da entsteht eine Gemeinschaft. Und Gott sagt, er möchte mit uns in dieser Gemeinschaft dabei sein. Und ich glaube, einer der Gründe, warum Gott auch dabei sein möchte, ist, weil egal wo Gemeinschaft entsteht, wo Gemeinschaft gelebt wird, ist Potenzial zu einem Konflikt. Konflikte sind ganz normal, aber wir müssen auch lernen, die Konflikte gut zu leben, gut zu regeln, gut zu managen. Und ich möchte heute über die Gemeinschaft oder über die darüber nachdenken, wie man Gemeinschaft fördern und bewahren kann. Also wir sind hier eine Gemeinde, wir bilden eine Gemeinschaft und wo Gemeinschaft ist, da gibt es auch Konflikte. Das ist eine Realität, das ist nichts Neues für euch. Und ich glaube, nicht umsonst sagt Gott, dass er auch mitten unter uns sein möchte, um uns zu helfen, die Gemeinschaft so zu leben, dass sie uns auch Freude macht und Spaß macht. Von den ersten Christen wird berichtet, dass sie beständig beieinander waren, dass sie beständig in der Gemeinschaft lebten. Nicht nur am Gottesdienst, am Sabbat, sondern auch unter der Woche. Und in vielen neutestamentlichen Briefen wird das Thema Gemeinschaft hervorgehoben und das wird der Paulus und der anderen Aposteln oder Schreiber geben Empfehlungen, wie die Gemeinschaft gelebt werden kann. Also es geht auch darum, wie können wir in der Gemeinschaft leben, wie können wir Gemeinschaft bewahren, wie können wir Gemeinschaft so fördern, dass sie angenehm ist, dass sie für uns erträglich ist und auch lieb ist. Es besteht kein Zweifel, dass damit die Gemeinschaft überhaupt, eine christliche Gemeinschaft funktionieren kann, ist die Anwesenheit vom Heiligen Geist ganz, ganz wichtig. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und trotzdem gibt es viele Empfehlungen, was wir als einzelne Elemente, als einzelne Persönlichkeiten, Personen in dieser Gemeinschaft tun können. Und da liegt natürlich die Verantwortung in unseren Händen, auch Entscheidungen an manchen Stellen. Und darüber möchte ich reden, was sagt uns die Bibel, was können wir von uns tun? Und es gibt viele Sachen. Ich möchte heute unseren Blickpunkt auf 3 Sachen lenken, die aus meiner Sicht ganz einfach elementar sind und die enorm viel zu angenehmen oder zu schönen Gemeinschaft einfach beitragen können. Paulus macht uns eine doppelte Verantwortung in Epheserbrief zum Beispiel. Epheserbrief Kapitel 4, Vers 3, da heißt es, und seid fleißig zu halten die Einigkeit des Geistes durch das Band des Friedens. Also Apostel Paulus ruft uns dazu hervor, fleißig zu sein. Ich weiß nicht, wer von euch sagt, ich bin ein fleißiger Mensch auf der Arbeit, zu Hause, in anderen Sachen. Wer von euch sagt, ich bin eher nicht fleißig. Auch in diesem Bereich sagt uns Gott, es ist wichtig, dass wir unseren Fleiß einsetzen, dass wir uns ein bisschen anstrengen, wo es nicht vielleicht so einfach funktioniert, wie wir es uns wünschen. Seid fleißig zu halten, die Einigkeit durch das Band des Friedens. Also beides ist nötig. Es ist Gottes Kraft nötig und es ist auch unser Einsatz nötig, damit die Einigkeit in der Gemeinschaft, damit die Gemeinschaft funktionieren kann. Beides ist nötig. Und wie ich gesagt habe, ich möchte heute mit euch über wichtige oder einfache Faktoren nachdenken, die wir aus der Bibel lernen, die zum Wohlergehen einer Gemeinschaft beitragen. Und das erste ist ermutigen, das zweite ist Freundlichkeit und das dritte ist Demut oder demütige Haltung in der Gemeinschaft. Und ich möchte mit der Ermutigung beginnen. Das erste, was die Gemeinschaft fördert, ist Ermutigung. Und das Gegenteil von Ermutigung ist Kritisieren. Ja, ermutigen oder kritisieren, ich spreche jetzt nicht von konstruktiver Kritik, sondern von Kritisieren, Verurteilen. Und die Bibel gebraucht das Wort Kritisieren nicht. In der Bibel lesen wir zum Beispiel Richten oder Verurteilen, solche Begriffe. Und das kennt ihr. Kritik ist heutzutage in unserem Alltag ganz gang und gäbe. Ja? Politiker kritisieren Bevölkerung, Menschen kritisieren Politiker, Männer kritisieren ihre Frauen, Frauen kritisieren ihre Männer, Gemeindeglieder kritisieren Pastoren, Pastoren kritisieren Gemeindeglieder und so weiter. Zuschauer kritisieren Spieler. Und es kommt oft der Eindruck, dass Kritik so etwas ganz Natürliches, auch vielleicht auch was Richtiges ist. Aber die Frage ist, was erreicht man durch Kritik, durch so eine destruktive Kritik? In der Bibel gibt es einen Vers in Matthäus Evangelium, Kapitel 7, Vers 1, da heißt es, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn nach welchem Richt ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden. Und mit welchem Maß ihr messt, wird auch euch gemessen werden. Das ist ganz klare Aufforderung zu uns, nicht zu richten, nicht zu kritisieren, dass ich den anderen verletze, wo ich selber vielleicht auch meine Fälle habe in diesem Bereich. Oder Paulus schreibt an die Römer im Kapitel 14, Vers 10, du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder auch du, was verachtest du deinen Bruder? Denn wir werden alle vor den Richterstuhl Christi gestellt werden. Ja, also wir sind nach diesem Vers sind wir alle gleich, vor Gott gesehen sind wir alle gleich. Das heißt, ich soll mir überhaupt nicht anmaßen, zu dem anderen oder anderen zu richten, ja, oder sagen, wo vielleicht auch der Eindruck entsteht, dass ich besser bin als der andere. Es heißt hier nicht, das möchte ich auch unterstreichen, heißt nicht, dass ich kein Recht habe, meinen Bruder zu ermahnen. Darüber geht es nicht, es geht um Verurteilen, es geht um eine destruktive Kritik. Ich weiß nicht, ob ihr Fußball oder andere Sportarten gerne mögt, die ihr beobachtet, Basketball-Weltmeisterschaften oder sonst noch was, oder Fußballmeisterschaften. Ich habe mal in Friedensau, als ich noch Student war, mit Studenten so eine Weltmeisterschaft verfolgt und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir in einem Zimmer saßen und ein Spiel anschauten, nicht Deutschen spielten gegen jemanden, weiß ich nicht mehr genau. Und während des ganzen Spieles habe ich beobachtet, dass da auf dem Fußballfeld, die Laien laufen, also Leute, die überhaupt keine Ahnung von Fußballspielen haben und vor dem Fernseher die Profis sitzen. Ja? Die wissen, wie man Ball abgibt, die wissen, wie man Tor schießt und die ganze Zeit schimpfen sie über die Spieler. Kennt ihr das? Oder habt ihr schon mal beobachtet, dass man denkt, der sollte so machen und dann wird es besser laufen. Ja? Und das hat mich irgendwie bewundert, oder nicht bewundert, sondern gestört, wie kann man jemanden oder halt die Situation, wo man gar nicht drin ist, wo man auch überhaupt kein Profi ist, zu sagen, wie der machen soll. Ja, warum kann man nicht das Spiel einfach genießen mit offenem Ergebnis? Ich freue mich für meine Mannschaft, meine Favoritenmannschaft gewinnt. Wenn aber nicht, dann war die andere Mannschaft besser. Ist okay so. Aber wir sehen einfach, dass die Kritik zum normalerweise in meisten Fällen zum nichts Guten bringt. Und es gibt viele, viele Beispiele in der Weltgeschichte, egal wo in der Politik oder anderen Bereichen noch, wo ganz klar wird, dass mit der Kritik erreicht man nichts. Aber wenn man ermutigt, ja, auch wenn man etwas sieht, was nicht okay ist, aber bei der Person etwas merkt, was die Person besser machen könnte, ist die Ermutigung immer bessere Methode, um die Person zu einem richtigen Verhalten, zu einem richtigen Benehmen zu bewegen. Man kennt das bei Kindern. Wenn man sie kritisiert, dann hemmt oder blockiert man die Möglichkeit, dass sie besser werden. Sie werden vielleicht besser, aber die Motivation dazu ist immer die falsche. Und die sind vielleicht immer besser, wenn ich als Vater anwesend bin. Durch Ermutigung, durch den Lob erreicht man viel, viel mehr. Und das gilt auch ganz genau für unsere Gemeinschaft. Aber leider erlebe ich auch selber, dass mir oft negative Sachen auffallen, dass ich mich auf diese negativen Sachen konzentriere. Und je mehr ich mich auf die negativen Sachen konzentriere, umso schwieriger fällt es mir, bei dieser Person etwas Gutes zu sehen, wofür ich die Person loben kann, wofür ich die Person ermutigen kann. Aber das ist, wozu uns die Bibel aufruft, dass wir uns gegenseitig ermutigen, ja, dass wir den Frieden halten, dass wir fleißig sind, die Einheit zu halten. Und aus meiner Sicht gehört das zu, es ist einer Punkt, wie ich die Einheit halten kann, wie ich die Gemeinschaft fördern kann. Also ermutigen statt kritisieren. Und das Zweite ist Freundlichkeit. Und ich war heute, überrascht? Ich war schon überrascht, das war angenehm, als ich in die Gemeinde reinkam. Da sind mir viele Gesichter begegnet, die mich angelächelt haben. Das war einfach angenehm. Ja? Ich bin jetzt nicht mit einer Erwartung gekommen, dass jetzt mich Menschen anlächeln, aber das war ganz angenehm. Ja? Und ich glaube nicht nur, weil sie mich gesehen haben, sondern weil sie in ihrer Art einfach freundliche Persönlichkeiten sind. Und das tut einfach gut. Das baut gleich eine Basis. Ich fühle mich willkommen, ich fühle mich hier wie zu Hause. Das ist ganz wichtig. Und in der Bibel gibt es auch viele Verse, zum Beispiel in Epheser im Kapitel 4, Vers 32 schreibt Paulus: Seid aber untereinander freundlich. Seid untereinander freundlich, herzlich vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Seid freundlich. Ist es schwer? Eigentlich nicht, oder? Freundlich zu sein. Was gehört aus eurer Sicht als erstes zu Freundlichkeit oder zu einem freundlichen Verhalten? Was gehört dazu? Danke, Edith. Ein Lächeln, ja, ganz einfach, ein Lächeln. Und bei Chinesen gibt es einen Spruch: Wer kein freundliches Gesicht hat, soll kein Laden aufmachen. Ja? Ist logisch, oder? Wer aus Russland kommt, das ist meine Erfahrung, vielleicht habt ihr andere Erfahrungen gemacht, da gibt es viele Läden, wenn du reinkommst, dann hast du Eindruck, dass du den Verkäufern etwas schuldest. So schauen sie dich an. Ja? Und das ist interessant, es gibt schon eine Veränderung, langsam beginnen sie schon da, aber an vielen Stellen, und wenn man dort aufwächst, ist es für dich gewöhnlich. Ja? Du kommst in ein Geschäft, weil du etwas brauchst. Also da, dass der Verkäufer den Käufer überredet, etwas zu kaufen, mit ihm freundlich umgeht, das gibt es nicht. Ja? Heutzutage, also wenn man von hier, von dieser Kultur eher nach Russland geht, dann fällt das sofort auf. Ja? Und das ist dann unangenehm. Aber da gibt es auch schon Veränderungen. Genau, das ist nicht so einseitig zu sehen. Petrus schreibt im 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 8: Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, voll brüderlicher Liebe, barmherzig und freundlich. Ja, auch hier ist die klare Empfehlung, einfach freundlich zu sein. Freundlichkeit, viel Lächeln. Es kostet vielleicht ein bisschen Muskelanstrengung, um zu lächeln, aber man sagt auch von der Forschung, von der Psychologie, wenn man lächelt, dann verändert sich auch mein Gemüt, dann verändert sich auch meine Laune, wenn ich lächle. Und wenn ich jetzt in eure Gesichter schaue und ein Lächeln an eurem Gesicht habe, dann wird automatisch auch mein Mund breiter und ich lächle auch euch entgegen. Und so funktioniert es. Einfach mal lächeln, freundlich sein. Ein Mann erzählt eine Geschichte oder seine persönliche Geschichte, wie er angefangen hat, Freundlichkeit in seine Ehe zu praktizieren. Das ist eine einfache Geschichte, nichts Weltbewegendes, aber das macht ganz klar, was freundliches Lächeln bewirken kann. Ich lese einfach vor, was der Mann erzählt. Ich bin seit mehr als 18 Jahren verheiratet. Während all dieser Zeit schenkte ich meiner Frau nur selten ein Lächeln und sprach am Morgen, ehe ich das Haus verließ und zur Arbeit ging, kaum 2 Dutzend Worte zu ihr. Ich war einer der grämigsten Muffel, die je den Broadway hinuntergingen. Als ich das Prinzip der Freundlichkeit kennengelernt habe, wollte ich es mal eine Woche lang ausprobieren. Als ich am nächsten Morgen vor dem Spiegel mein Haar bürstete und mein sauertöpfisches Gesicht anstarrte, sagte ich mir selber: Bill, du legst jetzt deine mürrische Visage ab. Du lächelst und zwar sofort. Als ich mich zum Frühstück setzte, begrüßte ich meine Frau mit: Guten Morgen, Liebling, und lächelte dazu. Meine Frau war bestürzt. Sie war entsetzt. Ich beruhigte sie dann und versicherte ihr, dass sie das nun jeden Morgen erleben werde. Und ich habe mein Wort gehalten. Seit jenem ersten Mal sind nun schon 2 Monate vergangen. Mein verändertes Benehmen brachte in diese 2 Monate mehr Glück in unserem Heim, als wir vorher im Verlauf eines ganzen Jahres kannten. Hört sich banal an, ja, einfach an, aber das funktioniert. Und wer das noch nicht ausprobiert hat oder wer vielleicht da ein bisschen ersparsam ist mit Freundlichkeit, mit Lächeln, probiert es einfach aus. Das funktioniert hervorragend. Es gibt natürlich auch in diesem Bereich Herausforderungen. Jeder von uns kennt das. Einfach lächeln bringt nichts. Ja? Wir haben alle Sympathie, Antipathie und so weiter. Und es gibt einen Schlüssel, noch einen Schlüssel zur Freundlichkeit, wie ich der anderen Person freundlich begegnen kann. Weil wir, wenn wir Gemeinschaft miteinander haben, merken wir sehr schnell, dass wir unterschiedlich sind. Ich spreche jetzt nicht von theologischen Unterschieden, ganz einfache menschliche, kulturelle Unterschiede, unsere Geschmäcke, wie wir aussehen, unsere Kleidung. Es gibt viele, viele Unterschiede. Und es gibt Sachen, die uns gefallen, Sachen, die uns nicht gefallen. Und es gibt ganz, ganz viele solche Kleinigkeiten. Und ich denke, aus meiner Sicht gibt es einen Schlüssel zur Freundlichkeit, wie ich lernen kann, eine Person, der ich vielleicht vorher nicht freundlich begegnen konnte oder die mir nicht freundlich begegnen konnte, lernen kann, freundlich zu begegnen. Und der Schlüssel ist oder heißt die Geschichte der Person. Und wenn ich die Berichte von Evangelisten über das Leben von Jesus lese, wo Jesus Menschen begegnete, dann merke ich an vielen Stellen, dass für Jesus ganz, ganz wichtig war und für die Menschen auch, dass er ihre Geschichte kannte. Es gibt mehrere Beispiele, angefangen von dem Nathanael, der zu Jesus kommt, der von seinem Bruder zu Jesus gerufen wird. Und Jesus sagt dann ihm im Gespräch, ich kürze das ein bisschen ab, ich habe dich gestern gesehen. Wir wissen nicht genau, was Jesus gesehen hat. Ich vermute mal, Jesus hat ihm damit gezeigt, ich kenne dich schon, bevor du zu mir gekommen bist. Ich habe mich für dich interessiert. Wenn ich die Frau am Jakobsbrunnen nehme, die Samariterin, es verlief ein Gespräch, die Frau hatte nicht alles verstanden, was Jesus zu ihr gemeint hat und so weiter, bis Jesus ihr sagte, ich weiß deine Geschichte, ich weiß, wie oft du verheiratet warst und trotzdem, so interpretiere ich, kam es bei der Frau an, obwohl ich dich kenne, obwohl ich deine Vergangenheit kenne, verurteile ich dich nicht, ich nehme dich an, wie du bist und ich möchte dir sogar etwas geben. Das hat das Leben dieser Frau verändert. Und auch an vielen anderen Stellen merken wir, dass Jesus, wenn er Menschen begegnet, hat er ihnen gezeigt, hat er ihnen das Gefühl gegeben, ich interessiere mich für dich. Ich weiß nicht vieles über dich, ja? Das ist nicht zu verwechseln. Man kann vieles über eine Person wissen und immer eigenes Urteil bilden, wie ich die Person zu bewerten habe, sondern die Person kennen. Warum die Person sich so oder so verhält. Und ich kann sagen aus meinem Leben, es gibt eine Person in meinem Leben, das ist mein Bruder. Und neben meiner Frau ist mein Bruder, der über mich alles kennt, der mich kennt. Und auch umgekehrt kenne ich alles über meinen Bruder. Und es gibt nichts, absolut nichts, wo ich meinem Bruder nicht erzählen konnte. Und auch umgekehrt. Und ich habe überhaupt keine Scheu, über meine Fehler zu erzählen, über mein Versagen meinem Bruder zu erzählen. Mit dem Wissen, er wird mich niemals verurteilen. Und er weiß über mich Sachen, die kein anderer Mensch weiß. Und ich kenne über ihn Sachen, die kein anderer weiß außer mir. Und wir beide wissen, wir nehmen uns trotzdem an. Und das ist, wenn ich die Person weiß, wenn ich die Person kenne, dann entsteht ein vertrauliches Verhältnis und ich habe auch keine Angst, über meine Fehler zu sprechen. Wer von euch kennt es, Angst zu haben, eigene Fehler zuzugeben oder über ein eigenes Versagen in der Gemeinschaft zu sagen, wer kennt das? Ich kenne das sehr gut. Ja? Und oft entsteht es deswegen, weil wir uns gegenseitig nicht so gut kennen, weil ich vielleicht Angst habe, verurteilt zu werden. Aber wenn ich weiß, der andere kennt mich, so wie ich bin, er kennt meine Geschichte, er kennt, warum ich jetzt so und nicht so reagiere, er kennt, warum ich das mag und nicht das mag, er kennt es, er kennt meine Motive, und dann fällt es viel leichter, die Person anzunehmen, zu der Person auch freundlich zu sein in jeder Lebenslage, und in der Gemeinschaft einfach miteinander zu leben und einander zu respektieren. Und das ist, was uns die Bibel empfiehlt, freundlich zu sein und auch uns für die Geschichte voneinander zu interessieren. Bevor ich mein Urteil bilde über jemanden, über etwas, soll ich mich für die Person interessieren und fragen, warum die Person es so und nicht anders empfindet. Drittes Prinzip, was auch einfach, nicht einfach ist, aber wichtig ist für die Gemeinschaft, das ist, glaube ich, das Schwierigste, Demut. Demütige Haltung. Und Gegensatz zu Demut ist Stolz. Und wenn wir diese beiden Begriffe nehmen, Stolz und Demut, Stolz ist etwas, was zwischen uns Mauern aufbaut und Demut ist etwas, was zwischen uns Mauern zerreißt. Ganz einfach, das wissen wir alle, ist natürlich in der Gemeinschaft selbst oder genau in der Gemeinde schwierig so zu praktizieren, wie man es sich wünscht, weil wir alle Menschen sind. Ich möchte einen Vers aus der Bibel zitieren, und zwar im ersten Brief Petrus, Kapitel 5, Vers 5 heißt es, desgleichen ihr Jüngeren seid untertan den Ältesten. Das ist logisch, ja? Die Jüngeren sollten den Ältesten untertan sein. Vor allem für uns, die aus dem ehemaligen Sowjetunion kommen, da war es ganz klar geregelt. Ja? Egal ob im öffentlichen Verkehrsmittel, die Jüngeren, nicht nur in der Gemeinde, die Jüngeren sind den Älteren untertan. Ganz klar. Aber weiter sagt Paulus, allesamt aber seid einander untertan und entkleidet euch mit der Demut. Denn Gott widersteht den Hochmutigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Hier heißt es nicht nur die Jüngeren, den Älteren, sondern alle einander untertan sein, alle demütig sein. Und hier heißt es sogar, umkleidet euch mit der Demut. Ja? Also im geistlichen Sinne, im übertragenen Sinne, wenn ich keine Demut habe, dann bin ich nicht umkleidet, ja? Dann bin ich vielleicht nackt und ungeschützt. Aber Demut ist etwas, was die Gemeinschaft schützt, was unsere Einheit in der Gemeinschaft schützt. Demut ist etwas ganz, ganz Wichtiges für die Gemeinschaft. Und aus meiner Sicht auch eine der schwierigsten Sachen, dass ich meine Interessen nicht höher stelle als die Interessen des anderen und dass ich mich selber nicht immer an die erste stelle, sondern den Vorrang auch dem anderen gebe. Das ist eine für mich persönlich auch große Herausforderung. Ich denke auch für viele von euch. Im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 3 heißt es, und Vers 4, nichts tut aus Zank oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeglicher sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was des anderen ist. Und Apostel Paulus hat es aus meiner Sicht ganz gut vorgelebt. Und er sagt von sich selber, der für uns viele ein großer Beispiel, großer Missionar ist, und wie er die Beziehung zu Gott gelebt hat. Er sagt aber von sich selbst, ich bin der erste Sünder. Ja? Ich bin der erste Sünder. Und ich bin der Geringste unter den Aposteln. Und dann sagt er an einer Stelle, ich bin der Allergeringste unter allen Heiligen. Also er vergleicht es erstmal mit den Aposteln, aber dann überträgt er das auf alle Christen. Er sagt, ich bin der Allergeringste. Ja? Das heißt nicht, dass er das tatsächlich war, aber in seiner Wahrnehmung war das so. Er sagte, der andere ist mir viel wichtiger als sich selbst. Und das ist etwas, was die Gemeinschaft schön macht, wenn man demütig lebt, wenn man den anderen höher schätzt als sich selbst. Und ich denke, schließe mich da in erster Linie an, dass wir da alle lernen können, noch viel lernen dazu können. Also diese drei Sachen, die die Gemeinschaft bewahrt, die Gemeinschaft fördert, die Gemeinschaft angenehm und schön macht, wenn wir uns gegenseitig ermutigen, anstatt zu kritisieren, wenn wir uns gegenseitig freundlich begegnen, uns gegenseitig anlächeln, Lächeln schenken und wenn wir den anderen höher schätzen als sich selbst. Und ich denke, wir feiern heute Abendmahl und beim Abendmahl kommt der Gedanke der Gemeinschaft auch ganz stark zum Ausdruck. Und diese Freundlichkeit oder diese demütige Haltung ist ganz, ganz wichtig. Wir werden heute uns voreinander sozusagen demütig machen, wenn wir uns gegenseitig Füße waschen. Macht es ganz bewusst. Lasst Gott oder Heiligen Geist in euren Herzen wirken, dass Gott unsere Herzen auch in dem Moment verändert. Begegnet freundlich einander und versucht euch gegenseitig zu ermutigen. Und ich freue mich, dass wir jetzt den Chor hören und ich lade den Chor nach vorne ein.